Good News for Bad Moms.
Ihr seid nicht alleine.
Mit dem Kind sowieso nie wieder.
Wir sprechen euch aus der Seele.
Aus der russischen Seele.
Und belarussischen Seele. Und aus dem Muttermund.
Muttermund tut Wahrheit kund. Guten Morgen. Hast du gerade mitbekommen, sie werden die Schüler früher in die Weihnachtsferien entlassen, damit alle sich dann in die freiwillige Quarantäne begeben und dann am Weihnachten aber richtig reinhauen können mit 10 Leuten, die nicht unbedingt zu der gleichen Haushalten gehören. Aber die Restaurants und Kulturbetriebe, die bleiben dann noch einen Monat geschlossen. Ich finde, das ist echt eine interessante Entscheidung von der Bundesregierung, von der wir jetzt als Ausländer erstmal null profitieren, weil entweder geht uns Weihnachten am Arsch vorbei oder wir haben hier gar keine Familie, um Weihnachten mit ihr zu feiern. Aber sind alle Deutsche tatsächlich so scharf darauf, Familienfeste zu feiern und in die Heimat zu ihren Eltern zu gehen? Ich kenne viele Leute, die eigentlich sich gefreut haben, dass ausnahmsweise nicht Schwiegerelternbesuch angesagt ist, wo man sich immer die üblichen AfD-Geschichten unter Umständen anhören muss. Aber in Spanien ist es ja komplett umgekehrt. Gerade gestern habe ich einen Post vom Freund von Fernando, von meinem Mann, gelesen aus Barcelona, der sich total darüber aufgeregt hat, dass er am Weihnachten seine Familie nicht besuchen kann, aber eben Restaurants und Kulturbetriebe aufgemacht werden im Dezember, beziehungsweise schon aufgemacht haben. Und ich dachte noch, boah, wie ignorant und egoistisch bist du denn eigentlich? Dir geht dein Weihnachten jetzt, für dich sind 2 Tage mit der Familie wichtiger als die Existenz von so vielen Menschen. Also gerade in Barcelona und gerade in Katalonien, einer Stadt, die eigentlich vom Essen und zum Essen und von Kultur und für die Kultur lebt, ist das für viele eine wirkliche Katastrophe. Ich kenne Spanier, die Musiker oder DJs sind oder ein Restaurant besitzen, die gehen gerade auf Plantagen arbeiten, um überhaupt was zu essen zu haben. Dann habe ich das Fernando gesagt und er meinte, ja, aber du musst verstehen, bei uns in Spanien ist die Familie das wichtigste Gut. Und die Tatsache, dass die Bundesgrenzen, also von Katalonien, wo der Typ lebt, zu Madrid, wo seine Eltern leben, nicht überqueren kann, das ist für viele eine Katastrophe, eine größere Katastrophe, als dass Existenzen von Kulturschaffenden gefährdet sind. Tja, das finde ich super interessant, dass gerade Deutschland, was ein Land, das so sehr auf eigentlich Wirtschaft und Umsatz bedacht ist, gerade so eine familienfreundliche Entscheidung treffen und eben Spanien umgekehrt. Ich finde, es ist super schwer, in dieser Zeit überhaupt irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Aber so viele haben gerade was dazu zu sagen. Und ich finde es lustig, dass diese Corona-Querdenker teilweise auch unter russischen Fahnen gerade spazieren und sich als Kämpfer für Demokratie bezeichnen und eigentlich die Diktatur bekämpfen wollen in Deutschland. Ich meine, einem der freiesten Länder gerade noch, abgesehen von Schweden. Und dann denke ich, euch alle würde ich so gerne in einen Bus setzen und nach Belarus verfrachten, damit ihr mal seht, was eine Diktatur ist. Dabei hören wir gerade kaum noch was über Belarus in Deutschland. Ich meine, wir haben andere Probleme wie Corona, aber da ist es ja alles nicht besser, sondern viel dramatischer sogar geworden. Ich habe gehört, da hat man einem Stadtviertel Wasser abgedreht, damit sie mal nicht mehr auf die Straße gehen und richtig Angst bekommen. Was ist denn da gerade los?
In Belarus sieht das düster aus. Leider. Es gibt jetzt wieder mehr Gewalt, weil die Regierung ist müde und möchte endlich sie halt irgendwie die Proteste niederschlagen und denkt, vielleicht klappt das nicht mit noch mehr Gewalt. Die Menschen sind auch müde, es ist kalt, es ist Winter, Schnee und es ist natürlich nicht mehr so einfach, rauszugehen, stundenlang demonstrieren, wie es im Sommer war. Und nachdem man jetzt weiß von so vielen gebrochenen Schicksalen und von Toten sogar, kostet es, glaube ich, noch mehr Überwindung, rauszugehen und halt irgendwie unglaublich, dass das heute mitten in Europa passiert und dass alle irgendwie zuschauen, aber irgendwie gibt es einfach keine Lösung aus dieser Pattsituation momentan. Du hast vielleicht gehört, am 12. November wurde ein junger Mann, ein Künstler, im Hof seines One-Blocks ermordet. Er kam raus, als Menschen, Männer, diese Männer in Zivil, von denen man ausgeht, dass sie mit der Polizei arbeiten, aber nicht als Polizei gekleidet sind. Sie kommen aber mit Polizeibussen dahin und haben halt die Protestbändchen weiß-rot-weißen von einem Zaun entfernt. Und dieser junge Mann ist rausgekommen, um zu fragen, ja, um sie vielleicht daran zu hindern, und wurde halt einfach so brutal zusammengeschlagen, dass er im Krankenhaus kurz darauf verstorben ist. Und als dann am Sonntag Menschen rauskamen, um zu demonstrieren dagegen wieder und genau so eine Art Gedenkstätte für ihn errichtet haben, wurden diese Proteste wieder brutal niedergeschlagen, mehr als 1000 Menschen festgenommen, im Gefängnis, viele sind gelandet, und diese Gedenkstätte mit Blumen und Kerzen wurde zerstört, und die Regierung sagt dann, ach, der war ja eh betrunken, und dann kommt der Arztbericht in einem Medium, laut dem der junge Mann gar kein Alkohol im Blut hatte. Und dann wird dieser Arzt verhaftet, der dieses, dieses Arztzeugnis gezeigt hat, und die Journalistin, die das veröffentlicht hat. Klar, ne? Es ist einfach unglaublich. Also jeden Tag passieren so Dinge, wo ich einfach mich dabei so schlecht fühle und den Boden unter den Füßen verliere, wo ich verstehe, dass das wirklich passiert, und das sind Verbrechen, und ja, die sind jetzt irgendwie täglich ja an der Tagesordnung und ist schon fast schon irgendwie ganz normal was geworden, wo weißt du, wenn jemand verschwunden ist und dann sagt man, ah, der ist da im Gefängnis, der Krestina, super, dann freut man sich, dass der Mensch im Gefängnis ist und nicht schon tot. Oder die Menschen in Belarus haben, glaube ich, die Olympiade für Menschlichkeit und Menschenrechte gewonnen in diesem Jahr, die weiterhin demonstrieren. Ja, und dann, genau, die Bilder aus Deutschland und die Aufregung hier, dann denke ich mir auch, Leute, ihr habt Probleme. Ja. Warte, Tim. Ja, sie müssten mal ein Praktikum dort machen. Dann würden sie wirklich erfahren, was eine Diktatur ist, wie du sagst. Also, ja, das mit Nova Baravaja habe ich natürlich auch mitbekommen, dass da das Wasser abgestellt wurde. Und da denkst du auch, dass das im 21. Jahrhundert passiert, in einem entwickelten Land, mit so vielen klugen Menschen und bester IT-Szene Osteuropas. Und weißt du was, ich habe eine Freundin, die in diesem Viertel wohnt. Ich habe sie auch gefragt, wie es war jetzt, 3 Tage ohne Wasser. Ich leite dir ihre Sprachnachricht gleich weiter.
Hallo Olja, hallo Katja. Danke für euren Podcast. Ich habe zwar keine Kinder, aber ich finde die Themen, die ihr im Podcast ansprecht, und die Art und Weise, wie ihr das präsentiert, einfach super. Also weiter so. Ich bin Julia, ich komme aus Belarus und wohne im von Katja erwähnten Viertel von Minsk seit 9 Monaten. Es heißt Novaya Borovaya. Bei den Wahlen am 9. August 2020 gaben über 90% der Einwohner und Einwohnerinnen ihre Stimmen für die Oppositionskandidatin Svetlana Tichanowskaja auf den beiden Wahllokalen ab, was auch offiziell bestätigt wurde. Das ist alles wahr, was du, Katja, erzählt hast. 3 Tage lang, von Sonntag bis Mittwoch, gab es kein Wasser. Am Dienstag fehlte einige Stunden lang auch die Heizung, was ausgerechnet bei dem Wetter, bei minus 2 Grad Celsius, Schnee und starkem Wind, nicht so ganz toll war. Wir wussten nicht, wie lange das Ganze dauert. In den sozialen Netzwerken hat man unser Viertel scherzhaft mit Leningrader Blockade von dem Zweiten Weltkrieg verglichen. Die Situation war natürlich nicht so schlimm wie im Krieg, aber immerhin unangenehm, besonders für die Leute mit kleinen Kindern. Mir persönlich haben Verwandte, Nachbarn und Freunde geholfen. Man brauchte ja schließlich Wasser mindestens zum Trinken, Kochen und Klospülen. Und die Belarussen haben mich wieder angenehm überrascht. Es gab so eine Solidarität und Unterstützung. Die Leute von den anderen Vierteln von Minsk haben tonnenweise Wasser in 5-Liter Behältern gebracht und diese an Sammelpunkten oder an den Hauseingängen gelassen. Man hat einen Telegram-Hilfekanal für Novaya Borovaya erstellt, wo die Einwohner und Einwohnerinnen von dem ganzen Minsk kostenlos ihre Wohnungen als Unterkunft, auch Heizgeräte, Dusche oder die Möglichkeit, die Wäsche zu waschen, angeboten haben. Ich bin all diesen Leuten wirklich so dankbar. Und das stimmt, dass am ersten Tag OMON oder die Sondereinsatzkommandos, als die Leute von anderen Vierteln von Minsk Wasser auf den Zentralplatz von Novaya Borovaya brachten, diese Leute verjagt und das Wasser weggenommen haben. Gott sei Dank gab es nur am Anfang so. Ich bin sicher, dass die ganze Situation mit Wasser die Rache der Regierung für das bürgerschaftliche Engagement und die Unterstützung der Oppositionskandidaten war. Ich wollte es zuerst nicht glauben, aber alle Fakten deuten darauf hin.
Und das ist übrigens die Freundin, die auch in meiner Sendung, in meinem Radiofeature auftaucht, das ich jetzt in Stuttgart aufgenommen habe, von dem ich dir erzählt habe. Kann ich hier Werbung auch für meine Sendung machen? Ne? Ja, es ist ja unser Podcast, wieso nicht? Diese Sendung kommt am 1. Dezember auf SWR 2, falls jemand noch mal ausführlicher aus erster Hand erfahren möchte, wie es in Belarus aussieht und wie die ersten 100 Tage nach den Wahlen waren, dann sollten Sie sich diese Sendung unbedingt anhören.
So, последнее предложение.
Последнее бitte предложение. Von der anderen Seite.
Eine Minute, bitte. Eine Minute.
Закрой дверь к себе, чтобы Алекс не мешал.
Das nehmen wir auch rein.